Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo ihr lieben Rollenspielenden und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Hier spricht Anjo.
Und hier spricht Sid. Wir sind zwei Spielleiter, deren erklärte Absicht es ist.
Halt, stopp, aus. Sorry, du, no offense,
hallo?
Aber da bin ich ja schon mal komplett raus.
Was? Anjo, was soll der Blödsinn?
Ja, du kommst gleich mit so einer Absichtserklärung. Ich find's einfach mega krass, wie sehr du unseren Hörenden da draußen einfach so deinen Willen aufzwingst.
Wow, okay. Was meinst du, lieber Anjo?
Du gehst ja jetzt einfach davon aus, dass die Leute da draußen unsere Hilfe wollen. Aber vielleicht tun sie das ja gar nicht. Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, die haben vielleicht ganz andere Bedürfnisse oder haben eine andere Vorstellung davon, was sie jetzt machen wollen. Und du boxst hier deine Agenda durch. Übles Railroading, mein Lieber.
Oh Gott. Meinst du? Ja gut, dann nehme ich alles zurück und rufe hiermit unsere gesamte Community zur großen Live-Abstimmung auf. Packt eure Vorschläge rein, votet dafür, was ihr wollt, wenn wir die letzte Sendung von Dance with the Stars moderieren oder nachkommentieren sollen. Machen wir das natürlich für euch. All eure Bedürfnisse sind herzlich willkommen. Ja, okay, Spaß beiseite. Ich habe deine Überleitung so einigermaßen verstanden zu unserem heutigen Thema.
Sie war sehr dezent.
Aber mal ganz ehrlich, Adio, sind die Leute wirklich so streng? Also ist Railroading ein Thema, das dermaßen polarisiert?
Ja, ich habe es jetzt natürlich ein bisschen satirisch auf die Spitze getrieben. Aber ja, du hast es gerade gesagt. Ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn man sich so umhört in der Community oder überhaupt umhört im Pen-and-Paper-Bereich, dann habe ich schon den Eindruck, also bei wenigen Themen, sage ich mal, da erhitzen sich die Gemüter teilweise so sehr wie beim Thema Railroading und zwar in verschiedenen Richtungen. Also ja, doch, würde ich schon so sagen.
Okay, also mir ist es besonders bei der Gretchenfrage schon aufgefallen, nämlich bei der Frage, vielleicht ist es auch die, auf die du hinaus wolltest, was ist eigentlich Railroading? Ne? Also wo hört Railroading auf? Wo fängt es aber auch an?
Exakt.
Weil ich der Meinung bin, da prallen erstmal zwei sehr unterschiedliche Komponenten aufeinander, weil man sich nämlich innerhalb der gesamten Rollenspiel-Community überhaupt nicht einig ist, wie man Railroading definiert, aber man ist sich total einig darüber, dass man es unbedingt vermeiden möchte. Und das ist natürlich erstmal an und für sich ein total explosives Gemisch. Wie kann man denn etwas vermeiden, wenn man gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist?
Das stimmt, das ist wirklich ein ungutes Gemisch. Also meine These ist, dass es mal eine Zeit gab, in der das ein bisschen klarer war, was Railroading eigentlich ist. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das mit der Zeit dann immer mehr verwässert wurde, der Begriff. Also beziehungsweise mir kommt es so vor, dass der Begriff heute jetzt ziemlich inflationär verwendet wird. Einfacher gesagt, ich glaube, vieles, was für Railroading gehalten wird, ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und das könnte ja an sich jetzt nicht weiter tragisch sein, aber ich habe bemerkt, diese Sache hat einen unschönen Nebeneffekt. Und zwar höre ich mittlerweile oder lese mittlerweile wirklich ziemlich oft von Leuten, die mal das Spielleitungszepter in die Hand nehmen wollen, dass sie das ja unglaublich gerne mal tun würden und Lust drauf hätten, aber sie hätten so wahnsinnige Angst davor, Railroading zu betreiben und ihre Spieler damit zu vergraulen oder zu langweilen und deswegen lassen sie es lieber gleich. Und ich glaube, das liegt eben daran, weil dieser Begriff so präsent ist und man heute auch ziemlich schnell damit um sich wirft, würde ich sagen. Und damit werden manche Spielarten von vornherein gelabelt und stigmatisiert sozusagen, obwohl es vielleicht gar nicht so richtig zum Railroading passt. Aber wenn das eben die Leute, gerade die mit dem Hobby gerade anfangen, vom Spielleiten oder vom Spielen abhält, ist das natürlich mega schade.
Okay, dann würde ich mal sagen, können wir daraus unsere Mission für heute ableiten, das Damoklesschwert des ständig über einem schwebenden Vorwurfs des Railroadings ein bisschen abzuwetzen. Ja, wir wollen euch heute versuchen, die Angst zu nehmen und einfach alle mal die Frage zu klären, was ist eigentlich Railroading? Ist es wirklich so schlimm, wie alle immer sagen? Ja, und wenn ja, wie kann man es vermeiden, oder?
Finde ich gut. Gut zusammengefasst, bin ich sofort dabei. Du weißt ja, ich habe einen kleinen Kink, was klare Strukturen angeht in einer Folge und da gehe ich jetzt mal mit.
Gut, dann werden wir auch ganz methodisch beginnen, mein Lieber. Mein Vorschlag ist nämlich hier, wenn es da so viele Missverständnisse und unterschiedliche Definitionen Land ein, Land aus gibt, dann lass uns doch unseren berühmten Wagen mal wieder von hinten aufzäumen und hier eine Definitio ex negativo, also eine Erklärung aus der Abgrenzung zu anderen Begriffen anstellen. Wir beschreiben erst einmal, was Railroading nicht ist, um daraus vielleicht abzuschälen, was Railroading denn tatsächlich
ist. Perfekt, let's do it. Ich fange gleich an, würde ich sagen. Erster Punkt. Gerne. Was ist Railroading nicht, unserer Meinung nach? Erster Punkt. Dramaturgie ist kein Railroading. Was verstehen wir unter Dramaturgie im Rollenspiel? Für mich bedeutet das lediglich eine Struktur. Die Struktur einer Geschichte ist die Dramaturgie. Kein genauer Plan. Nichts Ausbuchstabiertes. Eine Struktur kann zum Beispiel lediglich sein, ein Abenteuer unterteilt sich in den Anfang, vielleicht mit einem Hook versehen, ja, also ein Köder, der ausgeworfen wird, wo die Spieler anbeißen, was die Geschichte in Gang setzt. Dann gibt es einen Mittelteil, in der meistens der Großteil des Abenteuers stattfindet. Und zum Schluss gibt es die Finale, also letztendlich da, wo die Zielsetzung quasi erfüllt wird des Ganzen, wo eine Hauptfront besiegt wird und so weiter. Ja. Und man merkt, wenn ich das schon jetzt so quasi erzähle, das ist nicht wirklich ausgearbeitet, aber es hat eben eine gewisse Struktur, an dem sich Handlungselemente aufknüpfen können und ich glaube sehr daran, dass eine Geschichte, nicht nur im Pen and Paper, sondern überhaupt eine Geschichte, das braucht, um in Erinnerung zu bleiben, weil das sind ja auch Erwartungshaltungen, die daran dann geknüpft werden. Das hat mit Konsequenzen zu tun, wenn man etwas getan hat, was daraus folgt. Da ist vielleicht eine Eskalationsstufe, die sich dadurch bedingt, was da passiert und was gemacht wird. Und das sind eben alles Mittel, um uns emotional zu berühren. Und ich glaube, nur wenn das passiert, dann hat eine Geschichte die Chance, als solche überhaupt empfunden zu werden.
Und Anja, jetzt mal kurz reingeworfen von mir vom Spielfeldrand. Ehrlich gesagt bin ich aufgrund der Tatsache, dass ich mein Leben lang Fantasy-Geschichten gelesen, gesehen oder eben als Spieler oder Spielerin oder als Spielleiter selbst dargeboten habe, ich bin auch genau diese Struktur gewöhnt. Ich erwarte sie ein Stück weit auch. Würdest du mir ein komplett lose, unzusammenhangsloses Gewürfel an Szenen bieten, die in komplett willkürlicher Weise miteinander unverknüpft daherrumpeln? Ich wäre wahrscheinlich völlig überfordert, weil ich erwarte eine gewisse Struktur, eine gewisse dramaturgische Struktur. Einfach auf die bin ich ein bisschen gepolt.
Ja, total. Genau das ist es. Ne? Du wärst wahrscheinlich maximal verwirrt, wenn eine Geschichte quasi mit dem Finale beginnen würde und danach langsam ausplätschert. Ne? Das ist für dich dann viel schwieriger, irgendwie daran anzuknüpfen. Genau. Also vielleicht kann man es runterbrechen jetzt, was ich gerade gesagt habe und festhalten, Railroading will Entscheidungen kontrollieren, die Entscheidung der Spieler, während die Dramaturgie einfach nur Ereignisse strukturiert. Aber wie letztendlich diese Ereignisse ablaufen werden, wenn die Spielerinnen und Spieler ihren berechtigten Senf dazugeben, ja, und auch der Ausgang des Ereignisses, was darauf folgt, je nach Abhängigkeit von den Handlungen, das ist wieder einfach Sache der Spielenden und hat absolut seinen Platz in einem dramaturgischen Ablauf, ja. Also es kann dramaturgisch vorbestimmt sein, dass am Ende einer Geschichte einfach die finale Konfrontation mit der Hauptfront bzw. mit dem Antagonisten stattfindet. Aber wie es genau jetzt zu diesem Finale kommt und auch was dann letztendlich genau im Finale passiert, das muss ja überhaupt nicht in Stein gemeißelt sein. Railroading wäre, ich will jetzt nicht die Definition vorwegnehmen, aber wäre dann eher, ja, das Finale muss jetzt genau zum Zeitpunkt X durch die Vorgehensweise Y passieren und das kann dann nur durch Z gelöst werden. Bums. Würde ich sagen.
Gehe ich total mit. Und um vielleicht diesem XY noch ein paar weitere Buchstaben in die Suppe zu werfen, nehme ich jetzt mal was Railroading nämlich auch nicht ist, aber gerne, was gerne für Railroading gehalten wird. Ja. Und zwar Linearität.
Ja.
Also eine nacheinander folgende oder eine Abfolge von Ereignissen. Mhm. Eine Sache A führt zu einer Sache B, die zu einer Sache C führt, die zu einer Sache D führt. Und wenn wir das jetzt mal in eine Struktur eines Abenteuers übertragen, dann beispielsweise in der Weise, wie du es eben beschrieben hast, ne? Wir haben einen Einstieg, wir haben einen Hook, der führt zu einem Hauptteil, der führt zu Ereignissen und führt am Ende zu einem Finale D. Jetzt ist es so, in der Linearität, die wir als Spielleiter mitunter auch ganz bewusst planen, ist es beispielsweise so, dass wir sagen, die Gruppe muss in eine Burg. Wie sie in die Burg reinkommen, ist allerdings in der Linearität nicht zwingend vorgegeben, sondern total frei entscheidbar. In einem echten Railroading müssen sie es genau auf die eine Art und Weise zu dem einen Zeitpunkt, wie der Spielleiter es möchte, tun. Und da ist dann der Unterschied. Linearität ist bloß eine lose Abfolge von Dingen, von Ereignissen, die du als Spielleiter miteinander verknüpfst. Die Wege, die von A zu B, von B zu C und von C zu D aber gegangen werden, sind komplett freigehalten.
Absolut, genau. Also wenn jetzt Station B beispielsweise die Aufgabe der Helden ist, mit einem Schurken oder mit dem Handlanger eines Schurken irgendwie zu interagieren, weil sie gerne herausfinden möchten, wo in der Stadt sich sein Boss versteckt, ja, also das kriminelle Oberhaupt, dann kann, wenn sie diese Information von ihm erhalten, zwar zu C führen, was dann vielleicht die Konfrontation mit dem Unterweltboss wäre, aber innerhalb vorher von B sind ganz verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungen denkbar, welche dann B und C einzigartig machen. Also man könnte in B den Handlanger überzeugen, dass er sich vielleicht sogar der Gruppe anschließt. Man kann, was wiederum was völlig anderes wäre, gleich die Eskalation suchen, sodass die Helden einen Kampf bestehen müssen und um dann geschwächt in den Bosskampf nach C zu gehen. Oder, Herrgott, man kann den Handlanger versuchen zu überzeugen, dass sich die Heldengruppe selbst der Bande anschließen wollen und so weiter. Und das sind ja alles verschiedene Vorgehensweisen, die dann trotzdem zu C, zu diesem Finale mit dem Unterwelt-Boss führen, aber eben auf ganz verschiedenen Wegen. Und C wird dann auch wahrscheinlich ganz anders ablaufen, je nachdem, für welchen Weg man sich entschieden kann. Übrigens muss man ja auch sagen, oder also korrigier mich, wenn du das anders siehst, das ist, denke ich, im Übrigen eine Methode, nach welcher vielleicht nicht alle, aber in den herkömmlichen Systemen der absolute Großteil von vorgefertigten Abenteuern nach aufgebaut ist. Ja, und die sind deswegen nicht zwangsläufig schlecht. Also es gibt hervorragende, sehr, sehr lineare Abenteuer. Ich könnte jetzt mehrere aufzählen, weil sie eben auch innerhalb dieser Station einfach die Entscheidungsfreiheit trotzdem gelten lassen.
Und vielleicht halten wir an der Stelle nochmal fest, es ist ja so, eine gewisse Art von rotem Faden, eine gewisse Art von Gefühl, dass hier etwas mit einer Absicht passiert und auf etwas hinsteuert, ist etwas, wofür ich als Spieler total dankbar bin. Ne? Ich habe das Gefühl, alles hat eine plausible Nachvollziehbarkeit und entwickelt sich auf etwas hin. Eine geführte Geschichte fühlt sich für mich als Spieler viel, viel angenehmer an, als mich eben, so wie vorhin beschrieben, völlig rettungslos ohne Orientierung innerhalb von Übermengen an Auswahlmöglichkeiten wiederzufinden. Das ist Sandboxing und das ist nicht die Art und Weise, wie ich beispielsweise aufgrund meiner Prägung gerne Rollenspiel erlebe.
Ja, geht mir jetzt auch so. Also überhaupt jetzt nichts gegen Sandboxing zu sagen, ne? Aber da gelten eben auch andere Regeln. Da ist die Struktur dann auch wieder eine andere, ne? Da hat man dann nicht A, B, C, D, E wie im linearen Abenteuer oder A, C, E, B wie im nichtlinearen Abenteuer, also wo es egal ist, wo man anfängt, sondern da gibt es diese Variablen eigentlich gar nicht, beziehungsweise sie entstehen wirklich erst mit den Schritten der Spielerinnen und Spieler. Ne? Also nochmal was völlig anderes. Aber mir geht's da genau wie dir.
Ein anderes Beispiel, und das ist vielleicht ein Vorgriff darauf, was dann am Ende Railroading ist. Ein anderes Beispiel dafür, was Linearität ist, ist, wenn ich sage, wir fahren von Hamburg nach München. Aber womit wir fahren, wo wir langfahren, welche Umwege wir nehmen, an welcher Raststätte wir halten, ob wir zwischendurch uns entscheiden, per Anhalter weiterzufahren und wie wir diesen Weg anstellen, wie lange wir auch am Ende brauchen, das ist alles nicht geklärt.
Okay, sehr gut. Haben wir, glaube ich, klar gemacht den Punkt. Also nicht verwechseln Linearität mit Railroading, das ist ein dicker Unterschied. Der nächste Punkt, das nächste Missverständnis. Restriktionen bzw. Konsequenzen in der Spielwelt bzw. im Lore sind kein Railroading.
Was meinst du damit?
Damit meine ich, ich fange mal anders an. Ne? Es ist ja völlig klar. Also wir lieben dieses Hobby so sehr, das Rollenspiel, weil es uns eben auch die Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, die man im wahren Leben so nicht treffen kann oder erleben kann. Ja, also einfach das Erleben von etwas wirklich Fantastischem, Besonderen und das auf möglichst kreative Weise. So, und das ist auch völlig, völlig klar und wunderbar. Aber, und das ist jetzt der Punkt, ich glaube, ohne gewisse gut platzierte Beschränkungen, die sich einfach aus der Logik und der Konsistenz der Spielwelt ergeben, leidet nicht nur die Spannung, sondern es wird unglaubwürdig, weil es dann eben beliebig wird. Also nur weil die Welt mir als Spieler manchmal gewisse Begrenzungen auferlegt, beziehungsweise mir vielleicht mal gewisse Dinge entweder verunmöglicht, im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen, oder erschwert, heißt das noch lange nicht, dass wir uns in einem Railroading-Szenario bewegen. Oder, also, wie siehst du das? Vielleicht irre ich mich da.
Absolut. Also, wo wäre denn der Reiz an einer Welt, in der ich alles machen kann und nichts geahndet wäre, gegeben? Das wäre vielleicht tauglich, um für eine Viertelstunde Allmachtsfantasien Rechnung zu zollen. Hm. Aber Spannung entsteht ja erst da, wo die Welt mit ihren eigenen Gesetzen und mit ihrer eigenen Plausibilität einen Rahmen schafft, innerhalb derer ich versuche, etwas zu schaffen.
Ja.
Und dieses Versuchen heißt, wenn ich es auf eine Weise mache, die diese Welt vielleicht nicht will oder in der sich diese Welt schwer tut, dann fällt es mir vielleicht etwas schwerer. Also nur mal, um so ein Beispiel zu nehmen, was ich neulich in meiner Spielgruppe tatsächlich erlebt habe, da hat sich ein sehr bunt gewandeter und immer fröhlicher, ich nenne ihn jetzt mal vorsichtig Zirkuszauberer, in einer doch höchstgradig kirchlich orthodoxen Gegend auf den Jahrmarkt gestellt und ein prächtiges Illusionsfunkenspiel abgelassen. Das kam nicht so gut an. Und der war erstmal tatsächlich total von Kopf gestoßen und dachte, wieso darf ich jetzt hier nicht zaubern? Und schnell wurde ihm klar, ja, das liegt einfach daran, weil das innerhalb dieser Spielwelt auch eigentlich erkennbarerweise eben so gerade nicht vorgesehen war. Das war keine, also ich habe ihm keinen Riegel vorgeschoben, aber die Reaktion der Menge war nicht das von ihm erwartete Johlen, Klatschen und das Zuwerfen von Silbermünzen, sondern erst flogen zwei faule Äpfel und irgendwann haben sich die beiden Stadtbüttel in Bewegung gesetzt und ihn gebeten, schleunigst aber mal sein Hasenpanier zu ergreifen.
Genau, ja, das sehe ich jetzt auch keinesfalls als Bestrafung durch dich als Spielleitender oder eben als jemand, der irgendetwas verunmöglichen will. Ne, das ist einfach eine folgerichtige Konsequenz in der Welt, bedingt durch die, du hast es erwähnt, durch die Institutionen, die es da gibt, durch die Kultur, durch die herrschenden Gebräuche der Gesellschaft und so weiter. Ja, also gehe ich mit. Ich wäre natürlich trotzdem mega sauer auf dich als Spielleiter, aber ich würde dir kein Railroading unterstellen.
Das bist du immer. Du bist immer sauer auf mich als Spielleiter. Das wissen wir beide, aber auch wiederum, darin liegt ein Teil des Spaßes.
Okay. Na gut, also ich glaube, wir haben jetzt wichtige Unterschiede genannt. Wir haben jetzt festgestellt, was Railroading alles nicht ist. Ja, aber wie sieht's aus, Sid? Wagen wir jetzt den Schritt? Trauen wir uns jetzt noch doch noch an eine Definition? Und falls ja, gibst du uns die Ehre? Nee, du bist eingeschüchtert.
Die Transferleistung dürfen unsere Hörenden bitte selbst machen. Danke. Bewertet uns. Nein, jetzt wollte ich den Spaß auch mal machen, den du sonst immer machst. Mein lieber Anjo, natürlich machen wir das jetzt. Und tatsächlich fällt es mir jetzt gar nicht mehr schwer, weil wir so klare Beispiele gebracht haben dafür, was Dramaturgie ist, was Linearität ist und was eine konsequent und plausible Spielwelt ist, dass man jetzt daraus wunderbar ableiten kann, was nämlich eben Railroading ist. Und zwar ist es das konsequente Ignorieren oder Verhindern von freien Spielentscheidungen der Spielerinnen und Spieler, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte ganz genau so entwickelt, wie ich als Spielleitung sie geplant habe. Also genau dann, genau in der Weise, genau in dem Ausmaße, wie ich es mir vorher überlegt habe. Es ist also im Prinzip das aktive Verhindern der eigenen Spieleragenda meiner Gruppe.
Gehe ich mit, ja. Also wenn ich als Spieler den Eindruck habe, der DM hat eigentlich einen Roman in der Vorbereitung beschrieben oder sich ausgedacht und es gilt jetzt nur, den passiv zu konsumieren, ja, und jede einzelne Situation hat gefälligst nur so einzutreffen, wie der Spielleiter sich das vorgestellt hat, also keine neuen Handlungsmöglichkeiten zulässt, Eigeninitiative verunmöglicht, ja, dann ist es Railroad. Und ihr da draußen, damit wir uns recht verstehen, wenn man Railroading wirklich so definiert, dann ist Railroading tatsächlich aber so richtig, richtig doof.
Und selbst wenn ich vielleicht manchmal diesem konsumentischen Gedanken von, ach, jemandem beim Geschichten erzählen, zuhören, noch etwas abgewinnen könnte, ganz selten mal, dann ist es, glaube ich, in dem Moment, wo mir meine Versuche, aktiven Einfluss auf die Geschichte zu nehmen, vom Spielleiter so richtig zerrockt und zerhauen werden, das sind dann die, in denen ich richtig frustriert werde. Ne? Also um mal so zwei Indikatoren zu nennen, wo sich Spielleitende des mittels des Railroadings bedienen. So zwei Dinge, die mir immer einfallen, ist so die unsichtbare Wand, aber jetzt in der Form von zum Beispiel, nee, du kannst ja halt einfach nicht zaubern, passiert halt einfach nichts. Ohne dass es eine Erklärung oder eine Plausibilität innerhalb der Spielwelt gibt. Es geht jetzt halt einfach nicht. Nee, die Tür geht jetzt halt nicht auf. Die will jetzt nicht. Nee, da ist jetzt auch keine Tür mehr, da ist jetzt eine Wand. So, also, das ist der eine Mechanismus, der passiert, ne?
Oder um dein Beispiel, was du vorhin gebracht hast, mit der Magie zu verwenden, wenn das eben nicht vorher quasi etabliert wurde, diese magiefeindliche Umgebung, sondern wie aus dem Hut gezaubert kommt. Der Spieler will in irgendeiner Landschaft auf einmal zaubern und der Spielleiter sagt, nein, das geht nicht, weil übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, darauf steht hier die Todesstrafe und kannst du machen, aber dann kommt gleich die Inquisition angerückt und hackt dich in handliche Stücke.
Ja.
Dann wird die Beschränkung der Welt, worüber wir geredet haben, missbraucht, um Railroading zu kaschieren. Das kann natürlich sein.
Sehr guter Punkt. Und jetzt nehme ich meinen zweiten als dritten Punkt, weil nämlich es noch eine weitere Institution gibt, die gerne für Railroading steht. Und das sind übermächtige NSCs. Dein Inquisitor ist nämlich auch gleichzeitig unser Questgeber. Und der befiehlt mittels göttlicher Macht den Helden, diese Queste anzunehmen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Ne? Dann heißt es, ihr fühlt euch durch die Macht des Wortes und die Kraft, welchen Gottes auch immer, dazu genötigt, jetzt genau diese Queste auszuüben. Und die Diebin sitzt da und denkt sich, nee, eigentlich nicht. Und der Magier sitzt da und denkt sich, nee, eigentlich nicht. Aber leider hat der übermächtige NSC als Verkörperung des Railroading DMs entschieden, dass es so ist. Das ist dann richtig ungeil. Aber lieber Anjo, jetzt wäre ja mal die Frage, jetzt haben wir ja rausgeschält, dass das Railroading ist und wir das auf gar keinen Fall wollen. Vor allem nicht als hartes Railroading, so wie gerade beschrieben. Ja. Es ist also gar nicht erstrebenswert, als Spielleiter ins Railroading zu verfallen. Aber wie verhindert man denn das mal ehrlich? Wie tapp ich als Spielleiter oder Spielleiterin nicht in diese Railroading-Falle?
Ja, also wir haben ja schon dezente Hinweise gegeben, jetzt in dieser Folge, aber auch schon in anderen, dass es eben wichtig ist, verschiedene Handlungsmöglichkeiten zuzulassen. Ich glaube, das ist klar, da muss man jetzt nicht weiter drüber reden. Aber genau, das Interessante ist, glaube ich, ja, also wie schaffe ich das dann, mir selbst dieses Mindset zu setzen, dass mir das auch wirklich präsent ist und ich dran denke. Und ich habe da die These, dass Railroading tatsächlich zu einem Großteil bereits in der Vorbereitung stattfindet. Und da gibt es ein Phänomen, das ich jetzt mal, also wahrscheinlich hat das vor mir auch schon jemand so genannt, aber ich mache es jetzt mal das Vorbereitungsdilemma nennen würde. Und das besagt eben, wenn ich zu viel Vorbereitung durchführe, ja, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann und ich mir so richtig Mühe gebe und Zeit investiere, dann führt das eben instinktiv oder vielleicht sogar unbewusst zu meinem Wunsch als Spielleiter, dass vieles davon auch zur Anwendung kommt während der Session, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben und so viel Zeit da reingeballert.
Ich male auch nicht stundenlang eine Karte von einem kleinen süßen Dorf, das mit wahnsinnig interessanten Überraschungen für die Helden aufwartet und leider sind sie da nie hingegangen. Kann doch nicht sein.
Genau, ich übe doch nicht zu Hause anderthalb Stunden vorm Spiegel die Stimme der Hexe, wenn die blöde Gruppe einfach um die einsame Hütte im Wald herumgeht. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ist ja Lebenszeit. Ja, genau. Also darauf ist auf jeden Fall zu achten. Ich glaube, du kennst mich ja, ich bin ja ein Fan von guter Vorbereitung, aber es birgt eben ganz erhebliche Gefahren, was das angeht, glaube ich. Und darauf aufbauend würde ich vielleicht auch noch den Trick mitgeben, führt mal eine gute Selbstbeobachtung auch während des Spielens. Weil wenn ihr nämlich genau dieses Gefühl verspürt, also man fühlt sich so ein bisschen unwohl oder ach, meine schöne Vorbereitung oder es entgleitet mir, wenn die Spielerinnen und Spieler gerade andere Vorschläge machen oder andere Ideen haben. Also kurz gesagt, wenn ihr während des Spiels als Spielleiter das Gefühl habt, die Entscheidungen der Spieler, das ist so ein bisschen eine Bedrohung für die Geschichte, die ihr im Kopf habt, dann ist das wahrscheinlich ein ziemlich deutliches Zeichen, wenn nicht für Railroading, dann zumindest für nahendes Railroading.
Und da finde ich, greifst du gerade einen Aspekt auf, der vielleicht in dieser Betrachtung noch ganz wichtig ist. Wie entsteht eigentlich Railroading beim Spielleiten? Wo kommt das eigentlich her? Mhm. Ich glaube, es hat viel mit Überforderungen zu tun und mit Angst davor, in unerwartete Situationen zu geraten und denen als Spielleiter oder Spielleiterin nicht gerecht werden zu können. Und was du sagst, finde ich total richtig. Eine gewisse Form der Übervorbereitung ist nicht gut. Und ich würde sie jetzt mal die zu tiefe Vorbereitung nennen. Also wenn ich in einem Detailgrad eine Vorbereitung betreibe, indem mir die Szene bereits in der Vorbereitung und auch in der Art und Weise, wie ich sie mir vielleicht aufschreibe, so minutiös schon wie ein Film vor Augen abgelaufen ist, dass ich genau erwarte, dass das in dieser Weise dann eben auch abgespielt wird, dann bin ich zu tief vorbereitet. Ich würde im Gegenzug aber trotzdem sagen, es gibt eine Möglichkeit der Vorbereitung, die diese Angst der Unvorbereitetheit ein Stück weit eindämmen kann. Und das ist nicht die Tiefe, sondern es ist die breite Vorbereitung. Das heißt, man bereitet sich nicht auf eine Sache ganz intensiv vor und hofft, dass die passiert, sondern man bereitet sich lieber auf verschiedene Lösungen für einzelne Herausforderungen im Spiel vor. Also beispielsweise, ne, man hat Handlungs- und Entscheidungsbäume vorliegen und überlegt sich, so wie du in deinem Beispiel vorhin, auf welche Art und Weise sie vielleicht versuchen könnten, in die Burg zu gelangen. Ne, man überlegt sich selber, das ist die Burg, vielleicht hat man den ersten naheliegenden Weg, dass sie jemanden von der Wache bestechen im Kopf, aber was könnten die Helden aufgrund ihrer eigenen Anlage möglicherweise auch noch für Ideen haben? Ne, es gibt zum Beispiel noch einen Burggraben, den man überwinden könnte, es gibt die Möglichkeit, irgendwo hochzuklettern, es gibt die Möglichkeit, mit einem hereinrollenden Karren mitzufahren und. Überleg diese Dinge einfach mal im Kopf durch. Im Zweifel werden eure Spielerinnen und Spieler trotzdem ganz andere Lösungen finden. Aber auf je mehr Varianten ihr euch schon mal gedanklich so ein bisschen eingestellt habt, auf einer ganz leichten oberflächlichen Ebene, desto besser seid ihr darin, auch spontan zu reagieren, wenn die Leute mit einer ganz anderen Lösung um die Kurve kommen.
Ja, finde ich richtig. Finde ich einen wertvollen Tipp. Also überhaupt sich mit der Idee anfreunden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir ja schließlich auch welche überlegt sozusagen. Meine Spielerinnen werden sicherlich auch noch auf weitere Lösungen kommen. Finde ich super. Auch sehr schön, wie du es formuliert hast. Ist ein super Merksatz. Nicht in die Tiefe vorbereiten, sondern in die Breite sozusagen. Ja, finde ich gut. Okay, ich werf auch noch mal einen Aspekt ins Spiel, wie man die Cliffs des Railroading vielleicht einigermaßen umschiffen kann. Und der Tipp wäre, es klingt erstmal merkwürdig, kennt eure Helden. Wenn ihr euch mit den Vorlieben, auch mit der Vita sozusagen, der Helden auskennt, also wenn ihr auch wisst, mit was man sie ködern kann, worauf die Spieler auch Lust haben, was sie eigentlich spielen wollen oder was für eine Art der Geschichte sie erleben wollen, dann könnt ihr sie viel leichter dazu bringen, freiwillig diesen Weg in der Handlung einzuschlagen, indem ihr eben ihre Vorlieben nutzt, beziehungsweise die Hintergrundgeschichte, und so gewisse Köder auslegt. Das hat nämlich den schönen Effekt, dass sie euch freiwillig folgen, anstatt dass ihr sie in irgendeine Richtung drängen müsst. Weil wenn jemand sowieso in eine Richtung gehen will, dann muss man ihn auch nicht in die Richtung schubsen. Das funktioniert nämlich ganz von alleine. Und mal ganz ehrlich, es ist eigentlich noch so eine Zusatzversicherung, weil, also ihr, die da draußen, die Angst vor Railroading habt oder meint, die Spieler irgendwie zu was zu drängen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass ganz oft zumindest bei Runden, die einigermaßen gut funktionieren, sich die Spielenden sowieso auf die erstbeste Möglichkeit eines Abenteuers stürzen werden, weil die sind ja zusammengekommen, die sitzen ja am Tisch, um ein Abenteuer zu erleben.
Die wollen doch.
Also ich habe ganz selten und wenn dann nur einzelne Spieler auf Cons vielleicht mal erlebt, die dann so die Arme verschränkt haben und gesagt haben, nee, da musst du mir schon ein bisschen mehr bieten, ja. Und wenn ihr das eben, diese Bereitschaft sowieso kombiniert mit dem, wenn ihr die Vorlieben eurer Helden oder der Spieler da noch mit einbaut, dann wird das Ding von sich aus flutschen und ihr müsst euch keine Sorgen darüber machen, ups, dränge ich sie jetzt in irgendeine Richtung.
Und damit hast du mir nochmal eine wunderbare Brücke geschlagen, um meinen Helden beim Thema Abenteuer gestalten, Andreas Millon, zu zitieren. Jetzt wohlgemerkt aus dem Gedächtnis, ganz grob. Aber er hat es toll auf den Punkt gebracht bei diesem Thema. Railroading ist es immer nur dann, wenn ihr die Spieler in eine Richtung drängt, die sie nicht wollen. Wenn ihr die Spieler dazu verführt, in eine Richtung zu gehen, die sie wollen, dann ist es kein Railroading, sondern gelungene Geschichte und eine formidable Form der Linearität. Völlig fein. Und wenn ihr mal als Jungspielleitende vielleicht mal in die Verlegenheit kommt, von der Situation überrumpelt zu werden, ne? Kleiner Hinweis, kleiner Tipp aus der Kiste von mir. Es ist völlig okay, mal kurz auf die Metaebene zu wechseln, wenn man auf einmal in eine Situation von seinen Spielern genötigt wird, die man so gar nicht auf dem Zettel hat, ne? Also wenn sie sich auf einmal entscheiden, dass die Burg, in die sie rein müssen, magisch zu verkleinern, um sie dann wie ein Puppenhaus zu behandeln, was ihr nun gar nicht auf dem Zettel hattet, dann ist es völlig okay zu sagen, Leute, kurz Tiebreak, hättet nie gedacht, dass euch das in den Sinn kommt. Ich brauche mal gerade kurz 10 Minuten, um diese Variante vorzubereiten. Das ist völlig fein, immer noch besser, auch wenn es einen kleinen Immersionsbruch gibt, immer noch besser, als wenn ihr irgendwie versucht, euch aus der Nummer rauszuschummeln oder mit Invisible Walls oder sonstigen Railroading-Barrieren zu arbeiten.
Zumal, ich glaube, in 99,9% der Fälle Ehrlichkeit und Kommunikation auch seitens der Spielleitung eigentlich immer gewinnt. Also da könnt ihr nichts falsch machen. Das lässt euch nicht unsouverän erscheinen, im Gegenteil. Ja, das ist genau das, was man da machen kann. Okay, ja, Mensch Sid, jetzt haben wir ja doch in relativ kurzer Zeit einen ziemlichen Abriss gegeben über das Thema. Ja, also was kann man festhalten? Ja, wir haben hartes Railroading definiert und damit wir uns auch damit es keine Missverständnisse gibt, nochmal, ja, das ist wirklich schlecht. Das macht keinen Spaß, ja. Aber andererseits, ich will das jetzt nicht wieder abschwächen, den Punkt, ja, aber es ist jetzt einfach nochmal, um euch wirklich die Angst zu nehmen, ja, bedenkt, manche offizielle Abenteuer oder sogar in der Vergangenheit ganze Kampagnen hatten massive Railroading-Anteile und haben trotzdem irgendwie oder sogar sehr gut funktioniert. Also bitte, bitte, liebe DSA-Gemeinde, zerreißt mich nicht in der Luft, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich zähle mich ja eigentlich auch immer noch zu euch. Aber für mich war die Borberat-Kampagne so ein Beispiel, beziehungsweise die 7 Gezeichneten. Ja, das war insofern naturgemäß über weite Strecken Railroading, weil das ja eine Kampagne war, die in den offiziellen Kanon mit eingeflossen ist. Also war das, was da passiert ist, das musste für alle gelten. Das stand dann danach in den Regionalbeschreibungen und dementsprechend war es zu großen Teilen eigentlich vordefiniert, welche Schlacht wird verloren oder gewonnen.
Metaplot, offizielle aventurische Geschichte.
Genau, welcher wichtige NSC überlebt und welcher nicht, ganz genau. Aber trotzdem gilt sie bei ganz vielen Spielern als eine grandiose, epische Kampagne, ja, weil da einfach andere Aspekte wichtig waren, weil man den Eindruck hatte, man ist jetzt wirklich Zeitzeuge von etwas ganz, ganz Großem, Epischen. Und nochmal, damit will ich jetzt nicht Railroading schönreden, aber es soll zeigen, also selbst wenn man mal in die Falle tritt, und ganz ehrlich, natürlich, also ich spreche jetzt nur für mich, aber natürlich erwische ich mich immer mal wieder in manchen Abenteuern so, ups, das war jetzt eigentlich gerailroadet, wenn du ehrlich bist, und die Welt geht trotzdem nicht unter.
Absolut. Es gibt Abende, an denen hat man möglicherweise das Lineare so weit auf die Spitze getrieben, dass es schon fast Railroading war und die Leute haben es einem nicht übel genommen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben sich gefreut und hatten das Gefühl, Teil von etwas ganz Tollem gewesen zu sein. Was mich überleitet zu meinem Schlusswort, ne? Wie immer, know your audience oder besser gesagt, know your party, weil es sind ja nicht eure Zuschauer und Zuschauerinnen oder eure Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern es sind eure Mitspielenden. Und ihr müsst wissen, wie wichtig ist denen die Freiheit, die Simulationistik, die Plausibilität, die Fähigkeit, an jeder Stelle alles entscheidend verändern zu können? Oder sind es die entscheidenden Szenen und die entscheidenden Sequenzen, in denen sie Einfluss nehmen wollen? Ganz wichtig, ich würde sagen, lasst euch von dieser Begrifflichkeit des Railroadings, wenn er euch überhaupt schon begegnet ist, nicht einschüchtern. Es lässt sich mit dem ziemlich, ziemlich gut umgehen, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal als Schlusswort stehen. Bin ich sehr mit einverstanden.
Und lieber Anjo, jetzt gebe ich doch mal eine ganz steile These zum Schluss, ne? Also ich kann mir ja vorstellen, wir sprachen darüber, dass viele angehende DMs oder auch altgediente DMs wie wir die Angst vor dem Railroading vielleicht auch darauf zurückführen können, dass sie nicht nur Angst vor der Unvorbereitetheit haben, sondern auch Angst davor, was passieren müsste, wenn sie unvorbereitet von ihren Spielenden in Situationen gebracht werden. Nämlich Improvisation. Auf einmal etwas aus dem Hut zu zaubern. Wäre es nicht naheliegend, daraus mal was zu machen?
Ich glaube, so ein Thema würde ganz wunderbar hier an diese Folge anknüpfen. Und du hast völlig recht, Sid. Damit versprechen wir euch, die nächste Folge wird um das Thema sich drehen, wie improvisiere ich besser im Rollenspiel, beziehungsweise wie verliere ich auch die Angst vor dieser sehr, sehr oft sehr nötigen Tätigkeit.
Dann würde ich sagen, freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn wir zeigen, wie man Kaninchen aus dem Hut zaubert. Und für dieses Mal sagen wir, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst uns gerne eine Bewertung, ein Like und gerne Kommentare da, was euch gefällt und was ihr zukünftig gerne hören würdet. Und bis dahin.
Und bis dahin würden wir wie immer sagen, egal ob in der Sandbox, die übrigens auch sehr, sehr geil sein kann, oder in der Linearität oder in der Nichtlinearität eurer Abenteuer, spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.